Ja, frohe Weihnachten, liebe Besucher, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, da zu sein mitten unter euch. Und ja, wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist phänomenal. Das ist das Wichtigste, was man überhaupt als Menschen feiern können. Und es gab früher Zeiten, wo die Heiden, was auch immer was, zu dieser Jahreszeit gefeiert haben, aber das interessiert uns nicht. Wir sind da, um Jesu Geburt zu feiern. Und wir haben Gottes Namen über unsere Versammlung gerufen, Herr Jesus ist hier und wir feiern ihn. Und das ist das Wichtigste. Als Kind fand ich Weihnachten total cool. Ich habe das bekommen, worüber ich das ganze Jahr gebetet, gewünscht oder die Eltern erpresst haben. Endlich waren die Geschenke, da war eine ganz besondere Zeit. Wie ihr wisst, ich komme aus Osteuropa, aus Rumänien. Und zu dieser Zeit, da findest du Kinder auf die Straßen, die gehen und die singen fast wie die Engel, dass unser Herr geboren ist. Es gibt viel Essen, es liegt was in der Luft, irgendwas Besonderes, was mir in Deutschland ein bisschen fehlt. Aber ja, ich hab immer das Gefühl, es ist total besonders. Es ist eine einzigartige Nacht. Ja, und man hört überall, unser Herr Jesus ist geboren, unser Herr Jesus ist geboren. Aber für mich ist Weihnachten noch wichtiger und noch bedeutungsvoller geworden, wo ich endlich sagen konnte, mein Herr Jesus ist geboren. Von kollektiven Aussage, unser Herr Jesus ist geboren, zu dieser persönlichen Aussage, mein Herr Jesus ist geboren. Und für mich, seitdem ich Jesus begegnet habe, ist Weihnachten noch wichtiger geworden. Und ich wünsche, dass jeden von euch, der vielleicht noch diesen Schritt noch nicht gemacht hat, einfach Jesus aufzunehmen und auf dieser persönlichen Ebene ihn zu erfahren. Vor mehr als 2000 Jahren in einer Krippe in Bethlehem ist seine Majestät Jesus Christus geboren, der präexistente Sohn Gottes, oder wie die Hebräer so schön sagen, wie die Juden so schön sagen, Hamelech Haolam, der König des Universums, nimmt Menschengestalt an. Der demütigt sich, der lässt seine Herrlichkeit, der legt sie ab und dann wird ein Mensch. Wahrer Gott von wahrer Gott, wahrer Mensch von wahrem Mensch, so wie unser christlicher Credo sagt. Er lebte unter uns, er litt mit uns, ihm war nicht zu schade, in unsere Welt zu kommen und uns mit uns zu identifizieren. Und er erniedrigte sich, damit wir erhöht werden. Das war seine Lösung, um uns aus der Sünde, aus dieser Getrenntheit von Gott, er erniedrigt sich, damit wir erhöht werden. Wir waren in einer hoffnungslosen und desolaten Situation. Aufgrund unserer Sünde, getrennt von Gott. Aber er hat die Lösung gefunden. Ich muss Mensch werden, um sie zu retten. Da wir nicht zu ihm kommen konnten, kam Gott zu uns. Was für ein Geschenk. Und ich glaube, das ist angemessen, uns Geschenke zu machen und zu feiern, was Gott für ein Geschenk uns eigentlich in seinen Sohn gemacht hat. Ungefähr 700 Jahre vor Christus, der Prophet Jesaja, der schreibt Folgendes, bevor Jesus geboren wurde, 700 vor Christus. Jesaja 9,6, 9,7. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich. um es zu befestigen und zu schützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. In dem Kind aus der Krippe ist uns der Sohn Gottes geboren. Ein Kind, was bei seiner Geburt schon Vater war. Das ist eine komische Sache. Es klingt so überraschend. Aber er war der Vater der Ewigkeit. Durch Jesus Christus ist Zeit und Raum entstanden. Er hat sie gemacht und dann kommt in seine eigene Schöpfung. Und zu Recht wird er Vater der Ewigkeit, der ist der Schöpfer. Durch ihn und für ihn ist alles erschaffen worden. Der Schöpfer ist da, der erniedrigt sich und kommt in seine Schöpfung als Baby zur Welt. Auf seiner Schulter liegt schon in dieser Krippe die Herrschaft. Ein König, der nie aufhört, der in dieser Welt als König gekommen ist und der niemals aufhört, sein Reich zu bauen durch seine Liebe. Er hat mal gesagt, wo er vor Pilatus stand, mein Reich ist nicht aus dieser Welt. In einer anderen Situation sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, das Himmelreich ist in euch. Also mein Reich ist nicht aus dieser Welt und gleichzeitig das Himmelreich ist in euch. Also es gibt einen Berührungspunkt irgendwie, wo das möglich ist, und zwar in unseren Herzen. Dort will er seine Herrschaft einsetzen, erstmal in unseren Herzen. So baut er sein Reich trotz Diktaturen und ungerechte Regierungen dieser Welt, in unvorstellbaren Zustände und überall auf dieser Welt, in guten und auch in schlechten Zeiten. Er baut sein Reich in unseren Herzen. Aber es kommt ein Tag, wenn unser König wiederkommt und sein Königreich wird sich offenbaren in voller Herrlichkeit und Macht. Und das ganze Universum wird Zeuge sein, wenn sein Reich geoffenbart wird, sichtbar für alle. Matthäus 25, 34 sagt, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbet das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dann wird die ganze Welt sehen. Das, was hier im Herzen angefangen hat, das wird geoffenbart sein. Und alle werden es erkennen, sichtbar. Aber warum muss der König kommen, um sein Reich aufzubauen? Warum muss überhaupt der Retter kommen? Also nicht lange vor der Erschaffung der Welt sind wir Menschen dem Gotteswidersacher, dem Teufel, in seine Rebellion gegen Gott gefolgt. So kam der Tod, das Leid, der Fluch in unsere Welt. Ja, wir sprechen hier von der spektakulärsten Geiselnahme im ganzen Universum. Die Erde als ein entführter Planet, die Menschen als Geiseln unter Todesangst und fest in der Gewalt des Teufels. Dieser Widersacher, der hat geschafft, Gottes Schöpfung durch uns Menschen zu unterdrücken und in Gefangenschaft zu nehmen. Aber Gott in Christus macht dieses Problem zu Chefsache und kommt persönlich, um unsere Welt zurückzuerobern aus der Macht des Finsternis. Und das finde ich so toll an Weihnachten. Der Herr kommt zurück, um seine Welt zurückzuerobern in seine Schöpfung. Wir sprechen hier von der Invasion der Liebe Gottes in unsere Welt durch ein kleines Kind. Deswegen, als Antwort auf diese Invasion und auf das Kommen des Königs, haben wir in der Weihnachtsgeschichte verschiedene Reaktionen mitbekommen. Also König Herodes, er erschrak, als er gehört hat, dass ein König der Juden geboren wurde. In Matthäus 2,1 bis 2,3 steht Folgendes. Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Wir freuen uns, es soll ein Freudenfest sein, dass König Jesus geboren ist. Aber der am meisten zu fürchten hatte, König Herodes, er erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Schrecken, Angst. Und ich glaube, das ist der Ausdruck, was eigentlich in der unsichtbaren Welt passiert, dass alle in Angst waren, alle diese unsichtbaren Mächte, der Widersacher Gottes, die sind erschrocken, als die gemerkt haben, dass der König, dass der Messias da ist, dass Gott selber in dieser Welt kam. Haben sich alle gewundert, was hat er eigentlich vor? Herodes und ganz Jerusalem erschraken. Was für eine komische Reaktion. Aber König Herodes hatte ganz viel zu befürchten, weil er eigentlich nicht wirklich der König der Juden war. Er war ein Edomiter, der zu Judentum konvertierte. Er war nicht aus der königlichen Dynastie David, wie Jesus es war. Jesus war gleichzeitig auf die Mutterseite und auch gleichzeitig auf dem Ziehvaterseite von beiden Richtungen. Der war der Nachfolger von David, König David. David war gleichzeitig Hirte und König. Jesus auch König und Hirte. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Der hat ein Herz für sein Volk. Er ist nicht dieser Regent, der einfach nur befehlt und sagt, wo es lang geht, sondern er hat ein Hirtenherz. Und das hat er auch bewiesen. Herodes wurde durch die Römer als König eingesetzt und war eigentlich nichts anderes als die Marionette des Kaisers in Rom. Er hat um diese Stelle gekämpft, es hat ihm nicht zugestanden. Es war nicht seine Stelle. Aber so wie früher die Sachen in alten Rom gelaufen ist, da ging es sehr viel um Korruption und Macht. Dieser Mensch war so besessen davon, seine Macht zu erhalten, dass er die Leute, die er als Bedrohung für seine Stelle, für seine Krone gesehen hat, der hat sie alle umgebracht. Später, also wir wissen aus der Geschichte, dass er sogar seine Söhne, die Frau, seine Lieblingsfrau, der hatte mehrere, und sogar die Verwandten, die nahen Verwandten töten ließ, von denen er Angst hatte, die könnten was gegen meine Regierung unternehmen. Als er gehört hat, dass der König der Juden geboren wurde, obwohl er eigentlich sehr alt war, hat er alles unternommen, um ihn zu töten. Wir lesen dann später über diesen Kindermord aus Bethlehem, wo alle Kinder unter 2 Jahren umgebracht worden ist, weil dieser paranoide Mensch, der um seine Krone fürchtete, Angst hatte. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, dass es auch heute ähnliche Reaktionen gibt, wo Menschen einfach, sage ich mal so aus menschlicher Sicht, was sie erreicht haben in ihrem Leben, die haben sich durchgekämpft, keine Ahnung, die haben einen gewissen Status erreicht, wo sie ganz glücklich damit sind. Und wenn sie hören, dass König Jesus geboren ist und dass er eigentlich der König ist und dass wir unsere Kronen vor ihm ablegen mussten, die kriegen total Panik, totale Panik, totale Angst. Nichts, nicht ohne meine Krone. Was hat der Herr Jesus, dieser König, mir zu sagen? Der hat mir nichts zu sagen. Ich habe so gekämpft um diese Stelle, um toll zu sein, um mich durchzukämpfen in dieser Welt. Aber das kann ich nicht akzeptieren. Und die wollen es einfach, diesen König der Ewigkeit, nicht als ihren König annehmen. Und das ist so ein trauriger Fall für mich, glaube ich. wie die Leute damals reagiert haben, so reagieren auch manche Leute heute. Dann gibt es die Hirten. Und ich werde ein bisschen kürzen. In Lukas 2, 8 bis 12, da steht, dass in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Neue Genfer Übersetzung. Was interessant ist, ist, dass in Bethlehem auf diese Felder diese Hirten eigentlich die Lähmer großgezogen haben, die bestimmt waren für das Opfer im Tempel. Und das finde ich so genial, dass genau an diesem Ort unser Herr Jesus geboren worden ist. Der, der eigentlich bestimmt war, das Opferlamm, das ewige Opferlamm, zu sein, der sein Leben gibt für unsere Schuld. Ein sehr, sehr interessanter Fakt. Und auch dort war sein Vater David, der König David, geboren. Weil Jesus wurde sehr oft mit diesem Titel Du Sohn Davids. Genau. Und als die Engel erschienen, so wie die Mädels gesungen haben und die Jungs gesungen haben vorhin, sie erschraken auch. Aber wo sie gehört haben, dass die gute Nachricht, dass der Herr und dass der Messias geboren worden ist und dass er ganz in der Nähe, dass sie dann in der Stadt in Bethlehem gehen sollen, haben sie aus dieser Furcht, sind sie auf einmal mutig geworden, weil sie dieses übernatürliche Ereignis erlebt haben. Dann sagen sie, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen. Die haben etwas Übernatürliches erlebt, das sind diese Engel, da haben die diese tolle Verkündigung gehört, diese Engelscharen, die gesungen haben, total unerwartet. Die haben nicht nach dem Messias gesucht, aber es ist einfach passiert. Wir wissen nicht, warum. Gott hat sich einfach in das Leben von diesen einfachen Menschen einfach offenbart. Und da sagen die, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Und ich habe mir überlegt, dass es oft der Fall ist, dass Menschen unerwartet Gott erleben, dass irgendwas Übernatürliches in deren Leben passiert. Dass auf einmal kommt die Furcht, dann kommen diese Zweifel, aber das Beste, was die machen, sagen, wir wollen es erleben, wir wollen gucken, wir wollen prüfen, ob das wahr ist. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Aus Furcht und Staunen ist Handeln geworden. Wir wollen den Messias begegnen. Aus Furcht wird Ehrfurcht. Nachdem sie Jesus gesehen haben, erzählen sie es überall. Weil, hey, die haben genau das erlebt, was die Engel denen vorhergesagt haben. Was für ein tolles Erlebnis. Was für eine tolle Art, auf das Kommen des Messias zu reagieren. Und ich find's einfach toll und ich wünsche vielen, vielen Menschen, die Gott noch nicht kennen, einfach etwas Übernatürliches zu erleben und auch, komm und wir wollen schauen, ob das so ist, um Gott zu prüfen, um Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Da gibt's diese schöne Geschichte, wie die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus gefunden haben. Die Sterndeuter, die aus dem ehemaligen Gebiet Babylon, begeben sich auf eine lange Reise nach Jerusalem, weil ein neuer König der Juden geboren ist. Sie fragen beim Herodes. Ein König muss ja irgendwo in einem Palast geboren sein. Vielleicht der Sohn von Herodes, weiß man nie. Doch sie erfahren, dass Messias, der König der Juden, der wahre König der Juden, soll in Bethlehem geboren werden. Also Herodes sagt, ich bin auch interessiert, diesen König zu treffen. Also wenn ihr ihn findet, dann sagt es mir Bescheid. Ein bisschen Heuchelei. Dann Matthäus 2,9, dann geht es weiter. Und wo sie den Stern gesehen haben, zog er vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Eine richtig tolle Reaktion. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht haben, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie waren überglücklich, wo sie den Messias gefunden haben. Diese Leute greifen tief in die Tasche, die bezahlen diese teure Reise, die sind immer auf der Suche, um den Messias zu sehen. Es kostet viel, aber es lohnt sich. Als sie den genauen Ort finden, wo Jesus ist, sind sie überglücklich. Sie beteten ihn an und sie geben die Gaben, die sie mitgebracht haben. Da habe ich gedacht, in heutigen Tagen gesetzt, habe ich auch Menschen kennengelernt, die schon ihr ganzes Leben wussten, es muss was geben, es muss einen Retter geben, es muss irgendwas an dieser Weihnachtsgeschichte geben. Und die begeben sich auf der Suche und die lesen viel, die studieren, die sind immer auf der Suche. Und dann, wo sie Jesus erleben, wow, endlich alles, wo ich mein ganzes Leben gesucht habe, endlich gefunden. Und die lassen sich auch was kosten. Und die Gaben, die sie mitgebracht haben, die sagen, Jesus, das, was ich habe, die Gaben, die ich habe, die will ich dir zur Verfügung stellen. Was für eine schöne Reaktion. Dann gibt es noch den Gastgeber. Also so ein bisschen obskur, steht nicht viel drüber. Aber in Lukas 2, 7 steht Folgendes. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Also es gab keinen Raum. Aber es gab ein Haus, es gab einen Gastgeber. Und es gibt darüber viele Legenden über diesen Gastgeber. Manche sagen, dass er sehr böse sei, dass er sehr unmenschlich sei. Die Bibel verrät uns aber nicht zu viel über diese Person. War vielleicht das Haus überfüllt? Er hat keinen Platz, zu viel Unordnung, zu viel Lärm, alles möglich. Was ich aber toll finde, dass doch ein Platz für den Messias gefunden wurde. Auch wenn nicht so idealer Platz, aber doch ein Platz. Es gibt Menschen, die glauben, ich muss noch sehr viele Dinge in Ordnung bringen, bevor Jesus in meinem Leben kommen soll. Ich bin noch nicht bereit. Für manche schäme ich mich, was so in meinem Leben abspielt. Wenn ich gut genug bin und wenn ich alles aufgeräumt habe in meinem Leben, wenn ich den besten Platz für den Messias habe, dann soll er kommen. Dann will ich, dass er in meinem Haus kommt. Jesus ist aber nicht zu schade, in einem Stall zur Welt zu kommen. Es war seine Absicht, er wollte es so. Er wollte sich demütigen und hat gesagt, auch wenn es sich einem König nicht gebührt, in so einem Stall, in so einer Unordnung zur Welt zu kommen, ich will es so, weil Gott, weil Jesus von Grund auf demütig ist. Er will Raum da, wo keiner sich gerne aufhält. Und manchmal, wenn ich an mich selber denke, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo es wirklich unordentlich in meinem Herzen ausgesehen hat, wo es zu Deutsch gesagt wie in einem Saustall ausgesehen hat. Ich war nicht stolz über das, was in meinem Leben war. Viel Unordnung, viel, was da nicht reingehört, war doch drin. Und doch, Jesus war interessiert in diesen Saustall bei mir einzuziehen. Also ich kann mich am besten mit diesem Ort identifizieren, weil ich viel verbockt habe in meinem Leben. Aber Jesus war sich nicht zu schade, zu mir zu kommen, in diese Unordnung. Jesus, der König, kam in unsere Welt. Es gab viele Reaktionen damals, Und es gibt auch noch heute Reaktionen. Jesus kam, um seine Welt zurückzuerobern. Nicht durch Hass, nicht durch Prunk, sondern durch Demut. Nicht durch Gewalt, sondern durch seine Liebe. Nicht durch Lug und Trug, so wie der Teufel die Welt verführt hat, sondern durch Wahrheit. Nicht durch Zwang, sondern auf freiwilliger Basis. Wer mir nachfolgen will oder wer mir Raum gibt, da will ich einziehen, egal wie es dort aussieht. Der König kam in der Welt, um sie zurückzuerobern, aber am meisten will er dein Herz erobern. Was hat Gott nicht getan, um unsere Herzen für sich zu gewinnen? Er hat wirklich alles getan. Er hat wirklich alles getan. Und darum geht es am Weihnachten. Amen.